Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Radio Tour, eurem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite, wie auch in den letzten Wochen, der liebe Bent. Moin Bent.
Moin.
Wir hatten wieder ein richtig unterhaltsames Radsportwochenende und wie jeden Sonntag bekommt ihr hier also alles vom Wochenende und der gesamten letzten Radsportwoche brühfrisch analysiert und kommentiert. Und wir wollen auch keine Zeit verlieren, denn es war die Strade Bianche Schotterrennen. Wir hatten letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Eines meiner Lieblingsrennen im Kalender und auch Bent guckt es sich durchaus sehr gerne an. Es ist ja doch was ganz Besonderes, dieses Schotterrennen über die weißen Schotterwege der Toskana. Und wir beginnen mit dem Frauenrennen, denn dort haben wir so richtig einiges zu analysieren. Wir haben den TV-Start ungefähr so 66,5 Kilometer vor dem Ziel, also recht spät, auch wenn es in diesem Jahr wohl ein paar Minütchen mehr TV-Übertragung gab als in den letzten Jahren. Und wir haben aber trotzdem einiges an Action verpasst. In der Zusammenfassung sehen wir, es gab Stürze über Stürze. Es fehlten Kim LeCourt und Anna van der Breggen beispielsweise in der Favoritinnengruppe, die nur 24 Fahrerinnen stark war. Und was man sofort feststellen konnte, FDJ Suez, die waren richtig stark vertreten. Lea Curinier, Amber Krag, Franziska Koch, Elise Chabé und natürlich Europameisterin Demi Wollering waren dabei. Und sonst noch Wismar UAE und Lidl mit je drei Fahrerinnen vertreten. Und dann geht es in Sektor 6, 49 Kilometer von dem Ziel. Und wie schon in der letzten Woche geht Elise Chabé dafür FDJ in die Offensive. Demi Wollering kann sich erstmal zurücklehnen. Dominika Vlodacek von UAE kommt noch mit nach vorne. Ansonsten passiert nicht viel, aber ist doch durchaus interessant zu sehen, Bent, dass hier FDJ scheinbar mit dieser Karte Elise Chabé sowas entdeckt hat, denn das haben wir, wie gesagt, bei Omloop schon gesehen, was man hier versucht zu spielen, um entweder die Teamstärke auszuspielen oder Demi, wie ich schon sagte, so ein bisschen zu entlassen. Was war da so deine Theorie hinter diesem Angriff?
Nee, zuerst habe ich mal so ein bisschen verwundert reagiert und gedacht, warum geht Demi nicht direkt einfach mit? Rückblickend muss man natürlich sagen, von FDJ natürlich schlau gespielt, ne? Dass du auch so ja, ich sag mal, nicht alle Eier in den gleichen Korb legst, ne, dass du es so ein bisschen verteilst. Ja, und wenn du die Fahrerinnen dafür hast, ist ja umso besser, ne, dass du eben hier mal einen Angriff setzen kannst und schaust, wer geht denn eigentlich mit und dass das Feld so ein bisschen auf Trab hältst, ne?
Ja, es hatte auch weitere Effekte. Liane Lippert, Josie Nelson, Millie Cousins und auch Lotte Kopecky, die waren abgehangen. Wir haben ja beide so ein bisschen spekuliert, was wäre für Lotte Kopecky ohne diesen Defekt letzte Woche in Omloop drin gewesen. Warst du hier überrascht, dass sie schon so früh das erste Mal Probleme hatte? Hattest du dir da mehr erhofft oder ist das einfach so ein bisschen die Lotte Kopecky, die wir gerade so sehen? Weil auch im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, hatte sie öfter mal Probleme, wo man nicht damit gerechnet hat.
Ich kann es schlecht einschätzen, aber ja, man hätte sicherlich mehr erwarten können vorher von ihr. Letztendlich war es aber ja natürlich ein Rennen, das vielen zugesetzt hat, ne? Also es ging ja wirklich hoch her und von daher, ne, wenn dann jemand rausfällt, es sind ja auch andere starke Fahrerinnen rausgefallen. Von daher durchaus verständlich. Man weiß es natürlich auch nicht, ob dann die Technik auch so mitgespielt hat. Auch das war ja was wieder vielen zu schaffen gemacht hat unterwegs.
Ja, ich habe generell aber so ein bisschen den Eindruck, Lotte Kopecky hat ja so nach dem Abgang von Demi Wollering so ein bisschen versucht, diese Lücke als GC-Fahrerin bei SD Works Pro Time zu schließen. Und seitdem ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Letztes Jahr war sie selber nicht so zufrieden, dann hatte sie aber eine wirklich starke Bahnsaison zum Saisonende. Dann auch einen guten Winter, meinte sie selber im Interview, was auch eingespielt wurde. Deshalb, ich war zumindest ein bisschen überrascht, dass sie da so nicht mit kann. Das haben wir schon ganz anders gesehen, dass sie sich da epische Battles damals noch mit ihrer Teamkollegin Demi Wollering geliefert hat in Siena. Und jetzt aktuell so ein bisschen der Wurm drin, vielleicht auch einfach nur der Formaufbau Richtung Roubaix und Flandern. Und da haut sie uns dann allen unsere Worte und unsere Zweifel um die Ohren. Strade wird da nicht ihr Saisonziel sein. Aber trotzdem auch interessant zu sehen, dass SD-Works da eben nur mit Kopecky noch dabei war. Das hat man in der Vergangenheit anders gesehen. Jetzt ist FDJ-Suez hier das Superteam. Und die gestalten weiter das Rennen, während Van Aanroy und Voss versuchen, zu dem Führungsduo vorzuspringen, zeigt Elise Chabé, dass sie richtig gute Beine dran hat. An jedem Sektor, wo sie irgendwie reinfährt, ist sie vorne mit dabei und geht in die Offensive. Vlodacek bleibt aber dran. Und dahinter ist Puk Pieterse, eine, die hier viel Tempo macht, viel vorne zu sehen ist. Nach einer ja durchwachsenen Cross-Saison ist Puk Pieterse jetzt auch in den Straßenrennen, wenn man es denn so nennen kann, bei der Strade Bianche, vorne unterwegs. Und dann schleicht sich der Defektteufel ein. Zunächst ist es Pauline Ferrand-Prévot, die Tour de France-Siegerin, dann auch Demi Wollering, auch wenn wir den Defekt gar nicht so richtig sehen, weil man sieht nur, wie sie funkt und dann auf einmal nicht mehr in der Spitzengruppe dabei ist. Warst du überrascht, dass FDJ niemanden auf Demi Wollering hat warten lassen? Wir wissen jetzt, wie es ausgegangen ist, aber versuch dich nochmal in die Lage zu versetzen, denn es wirkte so, die Information kommt an bei Elise Chabé und Franzi Koch und es ist sofort klar, okay, dann gehen wir jetzt all in auf euch und Demi kommt entweder zurück oder nicht, aber wir opfern jetzt hier nicht unsere anderen beiden Karten.
Hat mich tatsächlich erstmal verwundert, gerade wenn man zum Beispiel jetzt den Vergleich mal ziehen möchte zu den Männerteams, ist es ja fast unvorstellbar, einen Superstar zu haben wie Demi Wollering und zu sagen, ja, schön und gut, aber jetzt hattest du mal die Panne. Da riskieren wir jetzt nichts. Wir haben noch starke Fahrerinnen vorne in der Spitzengruppe drin. Die lassen wir da jetzt tunlichst drin. Die können das auch selber machen. Fand ich super mutig von FDJ. Ärgerlich für Demi natürlich, aber letztendlich, so wie es ausgegangen ist, sie hat sich ja trotzdem sehr, sehr gefreut. Also von daher auch Respekt an sie.
Super, ja. Gut, dass du es hervorhebst. Da können wir auf jeden Fall am Ende auch nochmal drüber sprechen. Man hätte ja auch so einen geteilten Approach fahren können. Chabé war zu dem Zeitpunkt ja noch in der Spitzengruppe. Aber man hätte ja Franzi Koch beispielsweise zurückfahren, fallen lassen können und Chabé quasi als Karte vorne lassen können, aber es sollte sich auszahlen, dass sie das eben nicht getan haben. Hinten auch Demi Wollering nicht gleich Zug drauf, sie ist dann in der Gruppe mit Lotte Kopecky, aber sie wartet augenscheinlich ein bisschen und kurze Zeit später sehen wir warum, denn die Gruppe mit Kim LeCourt und auch Anna van der Breggen beispielsweise, die kommt wieder zurück und spannt sich gleich vor die Gruppe, also Lotte Kopecky jetzt auch nicht mehr allein und SD Works hat natürlich auch ein Interesse daran, die Gruppe um Lotte Kopecky wieder nach vorne zu bringen. 13 Fahrerinnen sind noch davor. Die Gruppe Wollering gleich mal eine Minute dahinter und vorne reagiert UAE. Die sehen natürlich auch, Demi Wollering fehlt. Wir machen jetzt Tempo. Domenica Vlodacek, als sie wieder eingeholt wird, gleich. Die fährt richtig Tempo für natürlich auch Elisa Longo-Borghini und macht das sehr, sehr stark. Und dann vielleicht die diskutabelste Szene dieses Renns oder eine der beiden. Ich habe noch eine später dann am Schlussanstieg, aber die Verfolgergruppe. Wir sehen einen Umschaltmoment. Wir sehen die Verfolgergruppe wenig und auf einmal schaltet es nach hinten und wir sehen, wie das komplette Verfolgerfeld scheinbar in ein Olivenhain abgebogen ist. Die Strecke war da weder abgesperrt, noch stand da jemand bereit, um die Fahrer umzuleiten. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, da sogar ein Kameramotorrad ist da vorausgefahren und die anderen hinterher. Also das komplette Verfolgerfeld um Demi Wollering ist da falsch abgebogen und hat eine Weile gebraucht, das zu realisieren. Damit war Game Over. Damit war klar, die Siegerin, die wird aus der Spitzengruppe kommen. Schon verwunderlich, dass sowas in einem Profirennen passieren kann, oder Bent?
Ja, definitiv. Also ich erinnere mich bei der Tour de France Femme in Rotterdam beim Grand Départ dabei gewesen zu sein und selbst dort, wo überall Barrieren an der Kreuzung standen, war an jeder Ampel ein großes gelbes Schild mit einem Pfeil, in welche Richtung jetzt abgebogen wird, dass eben genau sowas nicht passiert. Und dass man dann auf weiter Flur, dass man da niemanden hinstellt mit einer Trillerpfeife, dass man da nicht irgendwie ein Schild aufhängt, sondern sich einfach drauf verlässt, naja, es wird ja irgendein Fahrzeug in der Nähe sein, das sich dann auch nicht verfährt. Die Fahrerinnen werden alle irgendwie die Route auf dem Computer haben und es wird nicht passieren. Ja, fast schon fahrlässig. Aber ja, sowas passiert ja nun mal immer wieder erstaunlicherweise bei Rennen, auch bei den Männern, dass da irgendwer völlig falsch einem Motorrad hinterherfährt und plötzlich gucken alle blöd.
Ja, so sieht's aus. Auf der einen Seite schade, denn natürlich will man die besten Fahrerinnen sehen und Kim LeCord, Lotte Kopecky und eben auch Demi Wollering waren damit weg vom Fenster oder raus aus dem Rennen. Aber andererseits spannend, denn wir haben jetzt eine komplett neue Rennsituation an der Spitze. Viele Attacken, die dann gesetzt werden. Nee, Fischer Black ist die erste, die da den Federhandschuh wirft und es mal versucht, denn Lide Trek auch gut da vorne dabei mit Lucinda Brandt, mit Shirin van Anrooy und eben auch nie Fischer Black. Aber Edi Schabi ist da am Rad. Vlodacic dann irgendwann fertig. Longo Borghini ist dann die nächste, die in die Offensive geht. Wieder ist Edi Schabi daran. Die Schweizerin einen bockstarken Tag. Pietersen scheinbar erst ein Problem. Dann aber fängt sie sich wieder und fährt vor. Und wir haben dann ein Trio zusammen mit Elisa Longoborghini und Elise Chabé. Vorne Fischer Black, dahinter dann Niviadoma Koch, Voss, Pieterse, Valliers, die Weltmeisterin, auch wieder einen starken Eindruck gemacht. Die hatte ich bis zu ihrem WM-Titel gar nicht auf dem Zettel. So richtig ist zwar immer wieder mal gute Rennen gefahren, aber jetzt fährt die hier erneut ein richtig starkes Rennen für IF und ist hier im Finale dabei. Und dann laufen irgendwann die Verfolgerinnen auf die Spitze auf. Und dann ist es Franzi Koch, die rübergeht und FDJ Suez spielt das in dieser Phase richtig stark aus und attackiert immer abwechselnd mit Franzi Koch und Elise Chabé, die das richtig gut machen, aber immer wieder gekontert. Man hat auch gesehen, man lässt hier Franzi Koch keinen Zentimeter weg. Da hat man gelernt aus letzter Woche, wie stark die in Form ist. Und so bleibt es am Ende dabei, dass alle Attacken immer wieder neutralisiert werden. Wenn es mal kleinere Grüppchen gibt, dann arbeiten die nicht richtig zusammen. Und wir gehen mit 8 Fahrerinnen tatsächlich in diese Wand, muss man sagen, in Siena. Ich bin da mal hochgelaufen, als ich bei der Strade arbeiten durfte. Das macht wenig Spaß, kann ich sagen. Also das ist richtig ordentliches Brett, was da gebohrt wird. Unten sind Valliers und Trinker Colonel und Marianne Voss als erstes weg und dann ist es Elisa Longoborghini, die anzieht. Und dann sind es Kasia Niviadoma, Elise Chabé und Franzi Koch, die dranbleiben. Auch Puk Pieterse in leichten Problemen. Die sah eigentlich ganz ordentlich aus im Rennverlauf bis dahin. Aber hast du damit gerechnet, dass es diese 4 Namen sind? Ich glaube, Longoborghini und Niviadoma, die hat uns beide nicht überrascht. Aber dass ausgerechnet die beiden FDJ-Suez-Frauen da wirklich gar keine Probleme zu haben scheinen. Das war zumindest für mich überraschend. Wie ging es dir?
Definitiv, vor allem nach den Attacken, die Franzi Koch den ganzen Tag gesetzt hat, gerade dann in der zweiten Hälfte, gerade dann, als klar war, dass Demi nicht mehr rankommt, dass ich dachte, oh, nicht, dass sie sich schon irgendwie völlig verausgabt hat. Und dann sind die da wirklich problemlos fast schon irgendwie mit dran geblieben. Und selbst wenn dann mal eine Lücke aufgegangen ist, haben die sich echt stark da wieder rangekämpft. Wirklich, also unfassbare Leistung.
Genau, nach dieser Rampe gibt es ja dann diesen kurvigen Teil hin in diesen leicht abschützigen Bereich ins Ziel. Da versucht sich dann Franzi Koch in einer Linkskurve rechts vorbeizuschieben, wird da ein bisschen eingebaut, verliert dadurch ihr Momentum. Für Franzi, glaube ich, ärgerlich, weil, also mein Eindruck war, wenn sie sich da vorbeischiebt, gewinnt sie hier wahrscheinlich die Strade Bianche. Und am Ende nicht ganz so dramatisch, denn es ist Elise Chabé, die dieses Momentum nutzt, sich nach vorne schiebt und dann ist es wirklich schwer, noch zu überholen, wenn man sich einmal in diesem kurvigen Stück wirklich ein bisschen Vorsprung erarbeitet hat und sie gewinnt vor Kasia Niviadoma, die ewige Zweite hier bei dieser Strade Bianche. Franzi Koch, überragende Dritte auf dem Podium, dann Longoborghini, Vierte, Valliers, Fünfte, auch das überraschend und Puk Pieterse, Sechstplatzierte am Ende. Die Lücke nach ganz hinten zur Gruppe um Wollering, die ging noch auf über 6 Minuten auf. Also da war dann richtig die Luft raus. Aber erstmal Hut ab, Ehre wem Ehre gebührt. Elise Chabé mit ihrem bisher größten Profisieg, 6. Profierfolg. Sie hat auch in der Schweiz schon mal ein Worldtour-Rennen gewonnen. Aber das, auch gerade nachdem sie ja schon zusammen mit Vlodacic vorne war, auch viel attackiert hat, ähnlich wie Teamkollegin Franzi Koch, das war ein Meisterstück hier.
Ja, definitiv. Also und auch was du gesagt hast, da muss ich total zustimmen. Wenn Franzi Koch in der Kurve sich da außen rumschieben kann, dann macht sie das, glaube ich. Und ich glaube, das haben die anderen beiden eben auch erkannt, ne? Und versucht da so ein bisschen die Tür zuzumachen. Und das wiederum hat dann Xabi die Tür aufgemacht, die da plötzlich freie Fahrt Richtung Ziel hatte. Taktisch als Team echt super Situation und ganz großen Respekt an Franzi Koch, dass sie da dann trotzdem noch, obwohl sie da so eingeboxt war, sich dann auf Platz 3 durchkämpft. Richtig, richtig starke Leistung von ihr und vom Team. Und ich fand es auch einfach sehr schön zu sehen, dann hinterher, als Demi es dann irgendwann ins Ziel geschafft hat, dass der Weg dann direkt geht zur Teamkollegin und direkt irgendwie ihr die Umarmung gibt und ihr gratuliert und sie beglückwünscht, dass da nicht die eigene Trauer überwiegt, dass man so ärgerlich aus dem Rennen ausgeschieden ist, weil das hätte man sicherlich völlig verstehen können nach so einer Situation, wenn sie dann sagt, gut, schön für sie, aber der Schmerz sitzt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen tief.
Und wir haben es ja bei Demi Wollering in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass da gerade mit Lotte Kopecky eher so ein bisschen Bittersweet Symphony bei SD Works unterwegs war und man sich nicht so viel gegönnt hat. Ich erinnere an die Szene auch bei der Tour de France, wo sie stürzte und keine der Teamkolleginnen auf sie wartete. Und hier scheint FDJ Suez nicht nur sportlich das neue Superteam zu sein. Ich glaube, darauf können wir uns festlegen. Wir werden auch später nochmal über dieses Team sprechen und warum sich dieser Status vielleicht sogar noch verfestigen könnte. Kleines Foreshadowing an der Stelle. Ich habe das Gefühl, generell die Vibes super gut bei FDJ Suez. Die sind brutal stark. Ich möchte noch daran erinnern, Juliette Berthet, vorher Juliette Labousse, die hat ja geheiratet über den Winter. Die war schon ausgeschieden zum Zeitpunkt. Aber trotzdem hatte man bis auf Juliette Berthet alle Fahrerinnen in dieser Gruppe zum Anfang der TV-Übertragung. Spielt das ja am Ende perfekt aus und gewinnt nach Omloped Nieuwsblad jetzt auch die Strade mit Elise Xabi und am Ende vielleicht für Demi gar nicht schlecht, denn wenn eine Helferin so einen großen Sieg einfährt und mit Franzi Koch, die hat auch über beide Ohren gestrahlt, dann noch eine Drittplatzierte, das kann sich für Wollering vielleicht im Laufe des Jahres sogar doppelt und dreifach bezahlt machen. Die Teammoral, die könnte davon profitieren und ich glaube, ein rundum gelungener Tag für Nivea Doma Bitter. Der hätte ich den Sieg auch wahnsinnig gegönnt. Wie gesagt, ist jetzt, glaube ich, zum 5. Mal auf dem Podium hier bei der Strade gewesen und hat es noch nicht einmal gewonnen. Nur Elisa Longoburgini hat, glaube ich, mehr Podestplätze gehabt vor dem Rennen. Und die hat das schon einmal oder zweimal gewonnen. Bitter, Valier, wie gesagt, ich bin beeindruckt. Macht ihrem WM-Trikot hier auch alle Ehre, Puk Pieterse. Die braucht vielleicht noch ein bisschen, aber ich denke, wir werden sie auch in dieser Klassikersaison noch mehr als häufig zu Gesicht bekommen. Vielleicht ein kurzes Fazit deinerseits zum Rennen. Ich habe mich gestern auf Social Media zu dem Statement hinreißen lassen. Die beste Strade der Frauen ever. Macht natürlich nicht immer so viel Sinn. Ist viel Recency Bias dabei. Aber ich habe mich schon richtig unterhalten gefühlt. Wie war es bei dir?
Ja, definitiv. Also unfassbares Rennen. Die ganze Zeit voller Action. Alleine was an Drama drin ist durch die Gruppe mit den Hauptfavoritinnen vielleicht, verfährt sich einfach total, scheidet einfach fast unverschuldet aus dem Rennen um den ersten Platz aus. Und dann hat man vorne ich möchte jetzt nicht unbedingt Underdog sagen, weil es sind schon große Namen ja auch dabei gewesen. Aber dass dann da so ein Feuerwerk irgendwie zustande kommen kann, ich glaube, das hat es nochmal wirklich deutlich, deutlich spannender und unterhaltsamer gemacht. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark, hat sehr, sehr viel Spaß zuzugucken gemacht.
So sieht's aus. Und um die Frauen jetzt erstmal kurz abzurappen, heute gab's dann noch die Trofeo Oro in Euro, ein italienisches Eintagesrennen 1.1 und da hat sich UAE für den Bittersweet 4. Platz aber mal so richtig revanchiert. Elisa Longoburgini gewinnt als Solistin, Vlodacic, Swinkels und Persico machen den Vierfachsieg für UAE perfekt, Puk Pieterse war 5. Also für UAE am Ende ein kleines Trostpflaster für dieses Italien-Wochenende. Die werden ja in der nächsten Woche dann auch wieder in Italien am Start sein, bei der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Trofeo Alfredo Binder ist es, die nächstes Wochenende ausgetragen wird. Bis dahin ist in Italien jetzt erstmal Rennpause für die Frauen und für euch auch eine kurze Pause und dann geht's ums Männerrennen. Ihr habt gemerkt, das Frauenrennen hatte einiges an Gesprächsstoff zu bieten. Ob das Männerrennen da mithalten können, da seid mal gespannt. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Pause.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Damit willkommen zurück zu Radiotour, eurem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Lukas und Ben gehen für euch durch die wichtigsten Radrennen, Ergebnisse und News der letzten Woche. Und wir haben bereits das Frauenrennen der Strade Bianche durchgesprochen und wollen jetzt natürlich auch zu den Männern wechseln. Da haben wir ein bisschen mehr TV-Bilder bekommen. 93 Kilometer waren es ungefähr, als wir dann endlich mal was gesehen haben, live vom Rennen. Und lange währte der Spaß nicht, denn wir haben sofort gesehen, UAE, die machen das Rennen hier schon richtig, richtig schwer und wollen hier dem Feld gleich mal ordentlich zusetzen. Es gab schon noch ein paar Ausreißer, unter anderem Tibor Del Grosso, Teamkollege von Mathieu van der Poel bei Alpecin Premier Tech, wie sie ja jetzt heißen. Aber die sind schnell eingeholt und Jan Christen ist es dann, der für UAE weiter richtig draufhält und es reißt gewaltig im Feld, als wir dann in diesem langen Schotterstück sind. Nur noch 10 Mann vorne, dreimal UAE, dreimal Decathlon und Pidcock und Jorgensen sind auch noch dabei, auch Romain Grégoire von Groupama FDJ. Der hat das auch noch mitgeschafft und dann sind wir in einer Abfahrt. Tadej Pogacar vorne an seinem Hinterrad ist es der gute Isaac Del Toro, sein Teamkollege, den er eigentlich, und da hat er uns angelogen, fahren lassen wollte. Hat er im Interview davor gesagt, wurde er wieder gefragt, was ist eure Taktik? Er hat gesagt, ja, ich warte mal ab, was Isaac Del Toro macht. Pustekuchen. In der Abfahrt setzt er sich nach vorne. Isaac Del Toro, ja, der hat es nicht ganz so nötig, da am Hinterrad zu bleiben. Und so ist Tadej Pogacar mit einer kleinen Lücke weg. Dahinter ist Tom Pidcock, der noch das Hinterrad haben will. Dem fällt dann allerdings die Kette vom hinten von der Kassette, hat also einen kleinen Defekt und schafft es nicht so ganz dran zu bleiben. Paul Sixas, der muss rumfahren. Jorgensen und Del Toro, die versuchen es auch. Und es ist dann wirklich ja ein bisschen überraschend zu sehen. Paul Sixas, der drückt da die Lücke zu Tadej Pogacar, ist am Hinterrad. Dann sehen wir kurz nichts und dann sehen wir eine Riesenlücke zwischen Tadej Pogacar und Paul Sixas. Wie hast du die Szene gesehen? Ich war zu allem erst mal beeindruckt von Paul Sixas. Ich habe, glaube ich, auf Blue Sky geschrieben, Our Lord and Savior, weil das war wirklich stark, wie er ihn dann nochmal zurückgeholt hat. Aber dann hat man doch gesehen, Tadej Pogacar noch in der eigenen Sphäre unterwegs.
Ja, es war ja jetzt so ein bisschen die erste Prüfung, ne? dass wir in den letzten Wochen immer schon mal ihn gegen andere starke Fahrer gesehen haben, aber jetzt eben, ja, ich sag mal, wie es so schön heißt, ihn das erste Mal so mit den anderen Aliens zusammen. Genau, ich war auch, als ich das gesehen habe, wie er diese Lücke zufährt, dass ich das Konfetti schon bereit hatte. Und dann, wie man es eigentlich eher fast erwartet hatte, dass die Lücke dann wieder aufgeht und er dem nicht so ganz folgen kann, wie auch Tom Pidcock ja letztes Jahr schon. Schade, aber letztendlich natürlich das, was man eher erwarten kann.
Absolut, trotzdem hat man gesehen, was für ein massives Potenzial in diesen 19-jährigen Franzosen schlummert. Wir haben auf Blue Sky auch die Frage bekommen, danke dafür, wir haben da so einen kleinen Fragenaufruf gemacht. Teilt da euch gerne mit, auf Instagram das Gleiche, findet ihr beides in den Shownotes, unsere Kanäle. Da wurden wir gefragt, ein bombastischer Saisonstart von Sechas, wie weit kann er sein aktuelles Niveau beibehalten in dieser Saison? Jaron mit der Frage, vielen Dank dafür. Wie schätzt du es ein? Ich meine, wir sind begeistert, wir wissen jetzt auch nicht so ganz, wo es hingeht. Ich glaube, die Ardennen sind das Einzige, was jetzt noch bestätigt ist. Und danach tappt man noch so ein bisschen im Dunkeln. Aber so richtig einen Grund daran zu zweifeln, dass er trotz seines Alters da jetzt richtig federn lassen muss, hat man nicht, oder?
Ja, definitiv. Also es ist natürlich ein bisschen das Lesen in den Teeblättern, aber bisher macht er einen super starken Eindruck, auch jetzt über einige Wochen hinweg konstant stark. Von daher lässt das auf Großes hoffen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass der Grund, dass noch nichts weiter in der Zukunft bestätigt ist, wo er antritt, dass man auch bei Decathlon erstmal sagt, wir schauen erstmal, wie er sich so schlägt und wie es ihm so geht. Und dann gucken wir mal weiter. Ich finde, sie machen das ganz schlau, ne? Dass sie ihn ja letztes Jahr auch erstmal so ein bisschen, sag mal, am Rand gehalten haben, ihm so ein bisschen den Raum gegeben haben, sich abseits der großen Rennen und Namen ein bisschen auszutesten und dran zu tasten. Denn wie man es jetzt ja sieht, ne, die Franzosen drehen völlig am Rad und mit gerade mal 19 Jahren, so, das kann psychisch nicht gut tun.
Ja, auf jeden Fall.
So einen Druck dann kriegt.
Ich glaube, er muss eigentlich eine Grand Tour fahren, trotz seines Alters. Ich glaube, das muss Decathlon machen. Das wird er wollen, ist so mein Gefühl. Aber du sagst es ganz richtig, was der Druck mit einem Fahrer machen kann. Das haben wir auch bei Florian Lipowitz im letzten Jahr gesehen, der danach erstmal eine Auszeit gebraucht hat nach diesem Riesenhype rund um die Tour. Und das mal 10 würde ja auf Paul Sixas zukommen. Also da tut Decathlon gut daran, das gut abzuwägen, um das mal so zu sagen. Aber ja, man liest irgendwie alles an Gerüchten von, er fährt keine Grand Tour bis zur Tour wird es gehen für ihn. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Jetzt hört man auch Gerüchte, habe ich gestern auch mit dir geteilt, UAE baggert wohl an Paul Sixas. Also ich habe das gelesen und war sofort wütend, denn ich kann es, also ich habe die Diskussion an anderer Stelle heute geführt. Eigentlich macht es für keine der beiden Seiten Sinn. Ich kann UAE verstehen, wir wollen die besten Fahrer bei uns haben, blabliblub. Aber man hat ja die nächste und vielleicht schon die übernächste Generation mit Fahrern, die noch im Devo-Team fahren, eigentlich schon in den eigenen Reihen und mit Isaac Del Toro, von dem man ja augenscheinlich viel hält. Und Paul Sixas, der hat bei Decathlon alle Freiheiten. Decathlon scheint in den letzten Jahren auch nochmal williger zu sein, zu investieren. Das sieht man jetzt an Olaf Koy und dem Sprintzug, den man ihm da gekauft hat. Natürlich ist in einem französischen Team der Druck höher, aber mit 19 besteht doch gar nicht die Notwendigkeit, da jetzt zu sagen, ich muss jetzt all in gehen, bei Decathlon kann ich keine Grand Tour gewinnen. Wie siehst du es?
Ja, definitiv. Also ich finde, für ihn wäre es katastrophal, weil du bist dann die zweite bestenfalls Geige hinter Tadej Pogacar für die nächsten Jahre, wahrscheinlich eher die dritte und vierte Geige erstmal. Und auch Decathlon hat in den letzten Jahren ja so solche Schritte gemacht, investiert ja auch in das Team um ihn herum. Letztendlich auch bei Decathlon und egal wo er hingeht mit dem Talent, das er hat, der Mann muss sich nie wieder Sorgen um irgendwas machen. Da geht es dann höchstens ums rein Sportliche. Ja, und wie gesagt, ne, so für UAE kann ich es verstehen, dass sie keine Konkurrenz wollen erstmal. Aber letztendlich nachher hast du einen Stall voller Fahrer, die alle unglücklich sind. Wo das hinführt, wenn man zu viele, zu große Namen vielleicht auch irgendwo hat, das hat man bei SD-Works bei den Frauen gesehen. Ne?
Und ja, zum Teil auch bei UAE mit Juan Ayuso beispielsweise, der da ordentlich Stunk gemacht hat, weil er eben nicht die Freiheiten bekommen hat und ja auch ein großes Talent ist. Ich würde sagen, Sixas im Zweifel das größere Talent. Wir können auch diskutieren, wer jetzt mehr Upside hat, Del Toro oder Sixas, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Ich hoffe, es passiert nicht. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass diese Verhandlungen wohl auch von Seiten Sixas, also von seinem Agenten ausgehen und dass auch wohl, habe ich heute auch gelesen, eine Vertragsverlängerung schon auf dem Tisch war für mehr Geld, die er bisher ausgeschlagen hat. Bis 2027 läuft der Vertrag, also ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, wir werden es für euch beobachten und hier natürlich weiter diskutieren. Wir gehen zurück ins Rennen, da sehen wir, dass Sixas jetzt respektive ein bisschen zurückfällt, Del Toro fährt auf ihn auf, Mathieu Jorgensen, Tom Pidcock und Romain Grégoire, dann können wir eigentlich ein bisschen nach vorne springen, denn die Situation stabilisiert sich. Tadej Pogacar ist mit über 79,5 Kilometer als Solist unterwegs. Dahinter laufen die Gruppen langsam wieder zusammen. Irgendwann kommen dann auch Andreas Krohn für Uno X, Ben Healy nach vorne und auch Gianni Vermeersch für Red Bull Bora Hansgrohe. Es gibt dann immer wieder Attacken, einzelne Situationen, wo sich kleinere Gruppen lösen können, aber so richtig viel passiert nicht. Und es ist dann erst 17,9 Kilometer vor dem Ziel, dass sich so herauskristallisiert, wer hier wohl ums Podium hinter Sieger Tadej Pogacar Kogacar fahren wird. Es sind Paul Sixas und Isaac Del Toro. Die gehen Tom Pidcock wieder in Problemen. Auch da, glaube ich, wieder ein bisschen die Rennmaschine gestreikt, weil kurze Zeit später ist er wieder vorne in der Gruppe dabei. Aber es soll nicht reichen. Paul Sixas und Isaac Del Toro, die fahren das Podium aus und dahinter geht es dann nur noch um die restlichen Plätze. Tadej Pogacar bringt ganz entspannt den Sieg nach Hause. Der vierte Sieg bei der Strade Bianca, ich glaube, der dritte in Folge jetzt für ihn. Paul Sixas mit 19 Jahren wird am Ende Zweiter. Wir haben leider keine TV-Bilder gesehen, wie genau das jetzt passiert ist, ob Isaac Del Toro gesagt hat, ja, ich bin den ganzen Tag nicht mitgefahren, hol du dir mal deinen zweiten Platz, ob er da ein fairer Sportskamerad war, wie man so schön sagt, oder ob der junge Superstar den etwas älteren kommenden Superstar da hat stehen lassen. Wir wissen es nicht. Dann Romain Grégoire, Gianni Vermeersch, richtig stark für Red Bull, Bora Hansgrohe, Jan Christen, diesmal mit einem regelkonformen Finale und Zieleinlauf, Tom Pidcock und dann Matteo Jorgensen. Wen möchtest du von denen noch hervorheben? Wer hat dich da positiv überrascht? Wen hast du da vorne nicht erwartet? Oder war das alles für dich in der Art und Weise jetzt zu erwarten?
Ja, letztendlich, man hat zu wenig dann vom Finale von den anderen gesehen, um zu sagen, war es jetzt überraschend, war es das große Duell oder hat letztendlich einfach das Rennen seine Spuren gezeigt an den Fahrern. Ne? Nicht nur Tom Pidcock hatte ja technische Probleme, aber besonders Tom Pidcock, der ja wirklich echt ständig irgendwie auf seine Kette runterschauen musste, ob sie noch da ist, wo sie hingehört oder nicht. Ja, von daher, ich hätte super gerne mehr gesehen von dem, was hinten passiert ist. Ich finde, wir haben sehr viel gesehen, wie Tadej Pogacar ja einen entspannten Samstag irgendwie hat. Ne? Ein bisschen so, dass das Publikum genießt. Und gerade so das Duell um Platz 2 hätte mich brennend interessiert. Ne? Da wir nichts anderes gesehen haben, ist in meiner Vorstellung Paul Sixas einfach der stärkere Mann gewesen. Und
sah das, aber das ehrlich Ding gesagt auch so aus, auch wenn Del Toro immer dann doch wieder zurückgekommen ist, aber er wirkte für mich klar wie der zweitstärkste Fahrer. Deshalb spielt es für mich auch keine Rolle, ob er am Ende Del Toro da abgestellt hat oder nicht, sondern Paul Sixas ist hier mit 19 in einem verdammt langen Rennen, auch das muss man ja mal sagen, ist ja über 200 Kilometer lang auf Platz 2 gefahren, war der zweitstärkste Fahrer. Und ich denke, da spielt es am Ende keine Rolle, ob er ihn jetzt dann auf der Rampe nochmal hat stehen lassen oder nicht, weil er hat viel gearbeitet. Es wäre kein faires Duell gewesen, so oder so. Von daher richtig stark. Romain Grégoire, ich finde, den kann man schon nochmal hervorheben, fährt auch einen verdammt starken Saisonstart. Würde ich eher in genauso wie Gianni Vermeersch, eher so in die Klassikerfahrer, vielleicht noch ein bisschen leichter als so Mathieu van der Poel oder Wout van Aert, da nochmal mit rein packen in die Kategorie. Auch Gianni Vermeersch zeigt, dass er dieses Rennen wirklich mag. Jan Christen, UAE, bockstark gewesen. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn die hier so ein Dreierzeitfahren ins Ziel gemacht hätten am Ende. Wout van Aert, über den können wir vielleicht nochmal kurz reden, wird am Ende, glaube ich, Zehnter. Konnte mit den Besten hier nicht mitfahren. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass wir den besten Wout van Aert vielleicht schon gesehen haben. Und er jetzt so ein bisschen einfach dem Tribut zollt, dass er viele Verletzungen hatte, dass er dann doch im Winter immer noch Cyclocross fährt, dass er sich doch dann immer noch in den Dienst der Mannschaft stellen muss bei den Grand Tours und wir den Klassiker-Peak von Wout van Aert vielleicht gar nicht mehr sehen werden. Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge, die bei ihm ja schon seit ein, zwei Jahren so ein bisschen mitschwingt. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass irgendwie so dieser Sturz bei der Vuelta vor 2 Jahren, wo er sich ja wirklich übel das Knie aufgeschlagen hat, so da hatte er echt nochmal eine richtig, richtig starke Phase. Ja, und ich glaube, das setzt halt zu, ne? Wenn du mal um mal dir irgendwie richtig was tust, dir ordentliche Verletzungen zuziehst und dann erstmal wieder dich rankämpfen musst, ne? Jetzt im Winter auch beim Cyclocross nochmal gestürzt und sich ja den Knöchel, glaube ich, gebrochen. Das zehrt natürlich auch Kräfte, dann davon immer wieder zurückzukommen. Super schade, macht immer Spaß, ihm irgendwie zuzugucken und man hofft immer doch noch, dass er vielleicht doch noch jetzt einmal irgendwie zurückkommen kann. Aber ja, so die Sorge schwingt natürlich mit. Man muss mal schauen, wie es dann jetzt die weitere Klassikersaison aussieht.
Ja, so ist es. Er ist ja auch krank gewesen jetzt vom Opening Weekend. Vielleicht hat das auch noch seine Spuren hinterlassen. Ja, ich wünsche es mir auch, dass wir da einen richtigen Dreikampf mindestens sehen mit Mathieu, Tadej Pogacar und eben Wout van Aert. Aber ich fürchte so ein bisschen wie du, dass der Körper einfach schon zu viel mitmachen musste. Wir haben über Van der Poel jetzt gesprochen. Da gab es auch eine nette Frage auf Blue Sky zu dem Thema. Von Auf der Windkante: Ist die aktuelle Strade Bianca der Männer wirklich zu schwer für Klassikerfahrer, wie man es zuletzt aus dem Umfeld von Van der Poel gehört hat? Würde dazu gerne eure Meinung hören. Also wie gesagt, vielen Dank für die Frage. Ist für uns natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen, da wir beide keine Klassikerfahrer sind. Mathieu Van der Poel hat ja gesagt, ja, es ist einfach für mich unmöglich, das zu gewinnen mit der Anzahl der Höhenmeter, die mittlerweile in diesem Rennen sind. Man hat es in diesem Jahr so ein bisschen entschärft, dadurch, dass man, glaube ich, ein oder zwei Schottersektoren rausgenommen hat. An den Höhenmetern hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Und ja, also ich muss sagen, wenn man sieht, wer so die ersten drei da vorne sind mit Pogacar, Sexas und Del Toro, dann erweckt das schon den Eindruck, dass man da in der Gewichtsklasse von Mathieu van der Poel zumindest mit dem Sieg heutzutage nichts mehr zu tun hat dass es schwierig ist, das zu gewinnen für einen Mathieu van der Poel und dass wir so Rennen wie 2021, wo es glaube ich noch einfacher war für Fahrer wie ihn, das zu gewinnen, dass wir das nicht mehr sehen werden und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber eigentlich wünsche ich mir das zurück, denn selbst eine Austragung wie 2021 kann Pogacar gewinnen, aber eben auch vielleicht noch andere und das würde dem Rennen auch durchaus gut tun, oder?
Ja, und man hatte so ein bisschen den Eindruck, gerade im Interview mit Tadej Pogacar selbst vor dem Rennen, dass sie ja versucht haben, die Streckenführung tatsächlich so ein bisschen so zu machen, dass es für ihn das weniger attraktive Rennen ist. Ne? Dass er gesagt hat, irgendwie, sie haben meine Lieblingsstücke rausgenommen, dafür irgendwie so die Sachen, die ich am doofsten finde, nochmal irgendwie mehr betont. Ich mir denke, naja gut, vielleicht, ne, auch bei der Tour hat man den Eindruck, irgendwie, man weiß nicht so recht, wie man Tadej Pogacar habhaft werden kann. Wie kann man das Rennen irgendwie so machen, dass er es vielleicht nicht zwingend gewinnt? Und die einzige Lösung scheint zu sein, mehr Höhenmeter. Aber dabei ist das, glaube ich, genau die falsche Richtung, weil das ist ja was, was er definitiv kann und was er besser kann als so ziemlich alle anderen. Das heißt, ja, im Zweifel hat Mathieu van der Poel da definitiv irgendwie den richtigen Riecher. Nicht ohne Grund wird er da nicht angetreten sein. Ne?
Ja, genau. Und bei ihm war es ja in der Vergangenheit häufig so, dass ihm dann zum Ende der Klassikersaison so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Hat er auch selber gesagt, wenn er zu viel gefahren ist, das sollte er vermeiden. Dann ist es schade, dass er nicht antritt. Aber ja, wenn er hier... Er hätte vielleicht irgendwie aufs Podium fahren können, wahrscheinlich wäre er aber eher in der Gruppe mit Pidcock und Co. gewesen und dass er dann sich lieber auf die nächsten Ziele vorbereitet, wie Mailand, Sanremo oder dann eben die flämischen Klassiker bis hin nach Roubaix. Das kann ich nachvollziehen. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass es wieder etwas leichter wird, wenn Pogacar dann trotzdem gewinnt, fair enough, aber dann kann man sich zumindest im Vorfeld ein paar andere Szenarien einreden. Jetzt, ich habe es gesagt, ein Dreifachsieg von UAE hätte kein irgendwie hier überrascht und von daher, ja, ich würde mir es wünschen, dass man das Rennen eher wieder ein bisschen vereinfacht. Weniger spektakulär wird es nicht. Bei den Frauen hat es soweit funktioniert, auch weil Demi Wollering falsch abgebogen ist. Aber am Ende haben wir da, glaube ich, das bessere Rennen gesehen. Das sieht man auch daran, wie viel wir dazu sagen konnten. Wir gehen jetzt noch so ein bisschen über die weiteren Ergebnisse. Heute ging Paris-Nizza los mit einem Sprint. Jonas Vingegaard dabei, Joao Almeida kurzfristig nicht. Dafür Juan Ayuso. Vielleicht die beiden Top-Favoriten, da Vingegaard und Ayuso. Ayuso ja gerade bei kleinen Rundfahrten in den letzten oder Einwochenrundfahrten in den letzten Jahren doch immer stabil vorne dabei. Heute, wie gesagt, ein Sprint. Es gab nicht viel zu berichten. Ein paar Hügel gab es in der Anfahrt, gab da so einen Rundkurs. Da gab es so ein bisschen immer die Beobachtung, passiert hier was, aber am Ende hat sich da kein Team in die Offensive getraut. Schade eigentlich, so ein Oscar Onley oder Kevin Vauclair hätte Ineos da mal nach vorne jagen können. Auch Red Bull Bora Hansgrohe hätte damit Blasen zum Beispiel jemanden gehabt. So kam es nicht und am Ende dann ein paar Stürze im finalen Kilometer. Ein chaotischer Sprint, den Luke Lamperti vor Vito Breth und Orluis Aula gewinnt. Das sagt auch so ein bisschen, wie hier das Sprinterfeld bestückt ist. Nicht Extraklasse Biniam Gemay ist dabei, Ackermann, aber ja, kein Milan. Merli und Coy, die laborieren noch an Verletzungen. Die sind hier auch nicht am Start. Dann die Vuelta Extremadura. Die fand in Spanien statt. 3-Tages-Rundfahrt für die Frauen. Zoe Buxted gewinnt da das Einzelzeitfahren zum Auftakt. Ihr 6. Zeitfahren in Folge, dass sie gewinnt. Ist so ein bisschen da jetzt kristallisiert sich so raus als Zeitfahrexpertin, richtig stark von ihr. Dann Canyon mit dem zweiten Etappensieg, als Chiara Consonni den Sprint an Tag 2 gegen Elisa Balsamo gewinnt, stark von ihr. Und dann gab es die Königinnen-Etappe auf der letzten Etappe am heutigen Sonntag. Habe ich ein bisschen reingeguckt gehabt, einen kostenlosen YouTube-Livestream, wenn ihr das Rennen nochmal sehen wollt. Antonia Niedermayer leider nicht gestartet. Die lag eigentlich aussichtsreich schon in den Top 10. Hätte hier durchaus um den Sieg fahren können. Tat sie am Ende nicht und so war es Liv Jaikko Alula, das Conti-Team von denen, die hier das Rennen bestimmt haben und am Ende mit Mackenzie Copeland das Rennen gewinnen und damit auch die Rundfahrt und dort einen Achtungserfolg einfahren. War jetzt nicht überragend besetzt, aber schon nicht verkehrt. Dann gab es die Trofeo Liguria in Italien. Keine TV-Bilder leider am Ende. Wohl ein Solosieg von Santiago Buitrago, erzählen sich die Gelehrten. Romain Grégoire und Antonio Tiberi in der Verfolgung auf 2 und 3. Dann gab es noch Mitte der Woche den Halbklassiker Lissa Main, erst für die Frauen am Montag und dann für die Männer am Dienstag. Bei den Frauen gab es schon vor TV-Start die Vorentscheidung, gab nur noch eine 10, 15 Frau starke Gruppe, die vorne zu sehen war. Am Ende UAE dort mit 3 Fahrerinnen drin, dominieren das Rennen und liefern Lara Gillespie im Bergaufsprint ab. Die gewinnt das und holt sich hier den Sieg bei der Semi-Klassik und bei den Männern. Viele Attacken, spannendes Rennen. Ich mag das auch sehr gerne. Gibt ja da so ein wirklich garstiges Kopfsteinpflasterstück, so 3 Kilometer vor Ziel auf dem Rundkurs. Am Ende gibt es aber den Massensprint, obwohl Jordi Meus isoliert ist, kann er am Ende von 4. Position zum Sieg sprinten und für Red Bull Buchansgrohe, ich glaube schon den 10. Saisonsieg zu dem Zeitpunkt, einfahren. Starke Saison bisher von dem deutschen World Tour Team Tim Rex, starker 2. für Sudal Quickstep, die da auch alles auf ihn gesetzt haben, und Hugo Ofstetter war 3. Das soll es von den Ergebnissen gewesen sein und wir gucken gleich nochmal so ein bisschen auf den Frauenradsport. Da haben sich so ein paar Themen angehäuft, die wir gleich noch besprechen wollen. Also bleibt dran hier am internationalen Frauentag, den wir hier mit dieser Thematik ganz gut bestreiten können. Bleibt auf jeden Fall dran und dann hören wir uns nach einer kurzen Pause zum letzten Mal wieder. Bis gleich.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier jeden Sonntag mit den wichtigsten Radsport-News, Ergebnissen und allen Themen, die auch abseits des Renngeschehens stattfinden. Und ich habe es angekündigt, ein bisschen wollen wir einen Blick auf den Frauenradsport legen. Und da haben sich so 2 News angehäuft, die uns eher missgünstig gestimmt haben, wenn das richtige Wort ist. Wir fangen mal an mit der Tour de l'Avenir Femme. Die wurde ja vor ungefähr 3-4 Jahren, glaube ich, jetzt eingeführt. Bei den Männern ist das schon seit vielen Jahren das wichtigste U23-Rennen, wo viele der heutigen Stars ihren Stern haben aufgehen sehen. Isaac Del Toro, glaube ich, eines der jüngsten Beispiele. Paul Sixas war hier, glaube ich, auch vorne dabei. Nun wurde dies eben bei den Frauen eingeführt. In den vergangenen Jahren wurde das Rennen bei Männern und Frauen in Nationalteams-Format ausgetragen, wodurch eben auch Fahrer wie Isaac Del Toro eine gute Chance hatten, sich auch mal zu zeigen. Das ist ja sonst eher schwierig, wenn so kleine mexikanische Teams beispielsweise, die finden dann da international nicht so statt. Bei den Frauen eine schöne Ergänzung gewesen, auch wenn hier viele Fahrerinnen durch die fehlende U23-Klasse auch schon bei World Tour Teams unter Vertrag standen. Trotzdem ein wirklich unterhaltsames Rennen. Letztes Jahr ging da zum Beispiel der Stern von Célia Géry auf, die Französin, die danach auch noch bei großen Rennen zeigen konnte, was sie drauf hat. Nun wurde bekannt gegeben, dass die Tour de l'Avenir bei den Männern zukünftig wie mit den klassischen Devo-Werksteams ausgetragen werden soll. Auch um zu verhindern, dass eben schon World Tour-Fahrer, wie in der Vergangenheit am Start waren, dort das Feld dominieren, sondern dass es ein klassisches U23-Rennen wird. So weit, so gut, stört mich bei den Männern jetzt nicht wahnsinnig. Die Exoten vielleicht ein bisschen benachteiligt. Trotzdem für mich fein, denn es gibt einen breit ausgebauten U23-Sektor bei den Männern. Bei den Frauen gibt es den noch nicht, auch weil das Rennangebot fehlt. Nun wurde bekannt gegeben von der Lavinier, ja, es gibt ja keine richtige U23-Kategorie. Wir können gar keine Devo-Teams der Frauen einladen, weil es davon nur eine Handvoll gibt. Dann wird das Rennen jetzt bis auf Weiteres pausiert. Ich habe dir, lieber Bent, diese Nachricht mit der Nachricht geschickt. Ich bin sehr wütend. Wie hast du das wahrgenommen? Was sind so deine Gedanken zu dieser Nachricht, dass wir jetzt erstmal wieder keine Tour de l'Avenir für Frauen haben?
Ja, ich bekam die Nachricht und musste mich auch erstmal am Kopf kratzen, weil es ja ein völlig selbstgemachtes Problem ist. Es wird so dargestellt als, oh, uns sind die Hände gebunden, wir können gar nicht anders als das Rennen pausieren. Dabei haben ja die Veranstalter selbst entschieden, das Format bei den Männern zu ändern. Und dann zu sagen, naja gut, bei den Frauen können wir nicht das gleiche Format machen, dann ist unsere einzige Entscheidung, das zu pausieren. Ja, völliger Quatsch. Und ich finde in gewissen Teilen symptomatisch für wie mit dem Frauenradsport insgesamt auch umgegangen wird. Ne? Der ist immer so der Hintergedanke letztendlich, wenn einem eine günstige Gelegenheit vor die Füße kommt, eine günstige Begründung, ein Rennen für die Frauen nicht anbieten zu müssen, dann wird die dankend angenommen. Ich finde es super, super enttäuschend. Hatte bei Frauenrennen, die ich geschaut habe, mindestens so viel Spaß wie bei vielen Männerrennen. Ich meine, Strade jetzt am Wochenende war bei den Frauen ein perfektes Beispiel für, wie gut Frauenradsport sein kann und teilweise unterhaltsamer als bei den Männern. Nicht, dass das der Maßstab wäre. Ne? Es ist einfach, ja, sau, sau ärgerlich.
Ja, total. Also es wird wirtschaftliche Gründe haben, dass man sich hier dann dem Frauenrennen irgendwie entledigt, um es mal ganz hart auszudrücken. Ich finde es auch schade. Ich denke oder ich kann mir vorstellen, dass es durchaus die Möglichkeit gegeben hätte, die Formate einfach voneinander zu trennen und zu sagen, bei den Frauen fahren halt weiter die Nationalteams, bei den Männern steigt von mir aus auf die Werksteams um. Von mir aus, wie gesagt, da gibt es sicherlich auch ein Für und Wider. Sicherlich sind da auch nicht alle mit happy bei den Männern, aber zumindest bleibt vielen Nachwuchsfahrern da die Möglichkeit bestehen, sich zu zeigen bei einem wirklich hochklassigen Rennen, wovon es bei den Männern natürlich aber auch viel mehr gibt. Es gibt da eine ausgeprägte U23-Serie. Jedes World-Tour-Team der Männer hat, glaube ich, mittlerweile ein eigenes Development-Team. Der Unterbau ist breit aufgestellt. Mittlerweile wird sogar in U19-Teams investiert auf Seiten des Männerradsports. Bei den Frauen können wir froh sein, wenn die Fahrerinnen ordentlich bezahlt sind, davon leben können. Die müssen trotzdem weiterhin häufig Themen wie Familienplanung und Co. hinten anstellen. Und auch weiterhin können nicht alle World-Tour-Profis wirklich wahnsinnig gut davon leben. An der Spitze fließt mehr Geld, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Trotzdem ist es der Unterbau, der ausgebaut werden muss. Und natürlich gibt es noch keine ausgebaute U23-Serie. Das wird zunehmend mehr, dass es auch Rennen für die zweite Reihe gibt. Die ersten Teams haben Nachwuchsteam. Canyon SRAM als deutsches Team hat mit dem Canyon Generation Team da zum Beispiel ein Nachwuchsteam, aus dem in den vergangenen Jahren auch immer wieder Fahrerinnen hochgekommen sind. Antonia Niedermeyer ist da ein Beispiel, Ricarda Bauernfeind, Justina Chapler als jüngstes Beispiel aus deutscher Sicht. UAE hat ein Nachwuchsteam, also es tut sich ja was. Es gibt zunehmend vereinzelt mehr Rennen, aber es ist bisweilen halt schon so, dass viele Frauen, junge Frauen, direkt aus der Juniorinnen-Kategorie in die Frauen-Profi-Kategorie gesteckt werden und die müssen sich weiterentwickeln. Und dann ist es doch super toll, wenn man als Tour de l'Avenir vorangehen kann und sagen kann, wir geben euch hier die Möglichkeit, euch auch mal als Leaderin zu präsentieren, dazu zu lernen, hier in euren Landesfarben mal das berühmte gelbe Trikot zu tragen und einfach auf einem hohen Niveau euch zu messen und zu gucken, wo ihr steht. Und Celia Giry ist für mich ein hervorragendes Beispiel. Von der hatte man vor der Tour de l'Avenir noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Und dann hat sie da gezeigt, was in ihr steckt. Ich finde es wie du wahnsinnig enttäuschend und ja, man muss nicht, man kann auch Teil einer Bewegung sein und man muss nicht darauf warten, dass die Bewegung zum einen kommt. Ich finde es wirklich schade und das zeigt, dass der Weg doch noch sehr weit ist. Und ja, es ist ein Symptom eines immer noch sehr kränkelnden Frauenradsports leider. Da hat sich viel Positives getan, aber ja, immer noch zu wenig, und das sieht man auch an der nächsten Nachricht. Die Cyclist Alliance, eine ja unabhängige Fahrerinnenvereinigung, die sich auch für die Rechte der Fahrerinnen eingesetzt hat, dafür gesorgt hat, dass ja die Fahrerinnen für ihre Interessen einstehen können. Die scheint in großen finanziellen Nöten zu sein, denn sie ruft jetzt zu Spenden auf. 100.000 Euro fehlen da wohl für den Fortbestand. Du hast mir das reingespielt. Ist ein weiteres Zeichen, dass auch da es wahnsinnig schwer ist für die Frauen irgendwie ja stattzufinden, ihre Interessen stark irgendwie anzubringen.
Ja, es greift ja genau in das Thema, ne? Es gibt irgendwie keine Möglichkeit für die jungen Frauen, die aus dem Jugendbereich kommen, irgendwie ja irgendwo zu lernen, wie eben dieser Sport dann auf Top-Level irgendwie funktioniert. Und die Cyclist Alliance, ja, im Prinzip ja sowas wie eine Gewerkschaft für die Fahrerinnen, die eben ja sich einerseits gegenüber den Teams und der UCI irgendwie stark machen soll, die aber andererseits eben dann auch so Workshop-Angebote für die Fahrerinnen bietet und eben ja eigentlich eben ihnen Orientierung auch geben soll in dieser Welt. Also total, total wichtig. Bei den Männern gibt es das auch, die CPA. Auch da nicht ohne Grund, dass die Frauen eine separate Organisation gemacht haben, nach Sprüchen, die es eben von männlichen Fahrern gab. Super, super wichtig, dass es das gibt. Super, super schade, dass die ja im Prinzip mit dem Becher sich in die Innenstadt stellen müssen und sagen müssen, bitte, bitte, wenn ihr Frauenradsport gut findet, dann werft doch einen Euro hier rein. Ja, und umso wichtiger, dass man drüber spricht und dass die eben die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Genau, es ist, glaube ich, auch umso wichtiger, dass die Frauen hier nochmal eine eigene Plattform haben, denn es gibt nun mal Themen, die für Männer und männliche Profis weniger oder gar kein Thema sind. Und umso wichtiger, dass es da eben eine sensibilisierte Vereinigung gibt, die genau diese Themen eben besprechen kann. In der Vergangenheit gab es häufiger Themen, was Essstörungen angeht, die, glaube ich, generell im Radsport noch tabuisiert sind, bei den Frauen vielleicht aber umso mehr. Es gab Übergriffe von sportlichen Leitern an Fahrerinnen, die sich da unwohl gefühlt haben. Aber generell einfach zyklusbasiertes Training ist ein Thema, womit Männer in ihrem ganzen Leben keine Berührungspunkte haben. Und jetzt sind es auch wir zwei Dudes, die irgendwie darüber sprechen. Wichtiger wäre es natürlich irgendwie Frauen da eine Plattform zu geben. Das werden wir, denke ich, in Zukunft dieses Podcasts vielleicht mit Interviews auch mal probieren, hier den Frauenradsport auch immer die Bühne zu geben, die er verdient und eben auch solchen Themen irgendwie dann mit Expertinnen zu besprechen. Also ja, wir können auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass da ein Crowdfunding läuft. Informiert euch da gerne mal, wenn ihr ein paar Euros übrig habt, dann nehmt die gerne in die Hand und unterstützt die Cyclist Alliance. Und wenn es nicht so ist, dann teilt doch wenigstens diesen Spendenaufruf auf Instagram. Wir können euch den auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ist ein wichtiges Thema und ja, sollte auf jeden Fall Beachtung finden. Und auch Beachtung finden wird wohl das, was Cycling News berichtet, nämlich dass Red Bull wohl groß als Sponsor bei FDJ West United einsteigen will. Da sind wir wieder dabei. Ja, an der Spitze des Frauenradsports, da tut sich eine Menge. Denn von dem Geld, was da wohl fließt, soll auch Demi Wollering langfristig bei ihrem neuen Team verlängern. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Nachricht. Red Bull Borans-Grohe, ja, das erste Team, wo Red Bull eingestiegen ist. Ich glaube, bei Q365 gibt es auch eine Art strategische Partnerschaft, bei Tudor irgendwie auch. Da ist man so ein bisschen mit drin. Jetzt streckt man großflächig die Fühler aus Richtung FDJ Suez und dem Frauenradsport. Wie nimmst du diese Nachricht wahr?
Ja, nach allem, worüber wir gerade gesprochen haben, grundsätzlich ist es natürlich schön zu sehen, kann man fast sagen, dass eben die mit dem Geld sagen, okay, Frauenradsport ist ein Thema und ist irgendwie etwas, das wir als investitionswürdig sehen. Andererseits weiß ich jetzt nicht, ob es für mich unbedingt Red Bull sein müsste, die noch mehr Geld irgendwie da reinstecken. Einerseits wegen Red Bull selbst, andererseits, als du mir das geschickt hast, meine Reaktion war, gibt es dann bald noch irgendein Radsportteam, das nicht mit Red Bull irgendwie verbändelt ist? Es gibt ja auch genug individuelle Fahrerinnen und Fahrer, die ein persönliches Sponsoring haben. Von daher, ja, unfassbar, was man mit Energy Drinks für Kohle machen kann und für was man die dann verpulvert. Sehr schön, dass der Frauenradsport irgendwie offensichtlich wächst und dann Aufmerksamkeit gewinnt. Ich weiß nicht, ob es dieser Sponsor sein müsste.
Ja, ich bin da auch sehr geteilt. Ich meine, wir in Deutschland sind mit dem Fußball verbandelt. Da kennt man so, hat man so seine Themen mit Red Bull. Politisch auch gerne mal informieren, wer da nicht so tief drin ist. Auch durchaus ein schwieriges Unternehmen, um es mal freundlich auszudrücken. Auf der anderen Seite auch eine Marke, die dafür steht, Sichtbarkeit zu schaffen. Kaum ein anderes Unternehmen schafft es, Content so prominent und so abgespaced irgendwie auch Nicht-Sport-Fans in den Algorithmen zu spüren. Ich erinnere da an diese Aktion, die es jetzt bei Red Bull Boransgrohe gab, mit diesem Gleitflieger, den das Team da hat starten lassen. Davon kann der Frauenradsport natürlich profitieren, von dem Geld natürlich auch wenn es dann hier mit FDJ Suez, ich habe es vorhin gesagt, wahrscheinlich das neue Superteam trifft. Die Reichen werden immer reicher. Davon hat der Unterbau in erster Linie erstmal nichts. Wenn der Frauenradsport als Ganzes da einen neuen Player bekommt, der irgendwie für Sichtbarkeit sorgt, schön und gut. Für Demi Wollering freut es mich. Die hat es ja generell in dem Mainstream geschafft, hat ja auch eine persönliche Partnerschaft mit Nike. Zieht einfach, zeigt auch, dass Frauenradsport und da auch die Superstars eine Reichweite außerhalb der Bubble haben können. Das finde ich positiv, aber ich sehe es wie du. So ein bisschen zwiegespalten ist es. Ist aber vielleicht am Ende die positivste Nachricht, über die wir hier in diesem Blog gesprochen haben. Eine kleine Randnotiz, bevor wir, beziehungsweise wir haben da noch eine Frage bekommen, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Die fand ich auch noch ganz interessant. Die kam von Jung Paella auf der Blue Sky Plattform. Da war die Frage, ist der Einstieg von Red Bull bei FDJ Suez der Beginn eines Red Bull Frauenteams? Sind ja bisher das einzige große World Tour Team ohne Frauenteam oder bleibt es nur beim Sponsoring? Ist natürlich für uns auch so ein bisschen wieder Kaffeesatzleserei. Zum einen, kurze Korrektur, habe ich auch schon kommentiert, mit Ineos und Decathlon zum Beispiel gibt es ja noch mindestens zwei Teams. Bahrain hat auch noch kein Frauenteam. Also der Trend geht schon dahin. Ich finde es aber auch eigentlich charmant, wenn es reine Frauenteams gibt. Die gibt es ja immer weniger. Ceratizid als deutsches Team ja das letzte, was da pleite gegangen ist. Wir haben mit Canyon noch eins, aber sonst in der Spitze ja hauptsächlich jetzt tatsächlich den Männerteams angeschlossene Frauenteams. Mein Bauchgefühl ist, es ist einfach ein weiteres Sponsoring und dann guckt man mal. Vielleicht gründet Red Bull sogar irgendwann selbst ein Team. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei das Männerteam von Red Bull, ich glaube, da haben sie ja jetzt auch die Mehrheitsrechte dran. Also es ist ja quasi das Red Bull-Team schon. Ob das bei den Frauen jetzt auch folgt, weiß ich nicht. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass quasi beides in einem Franchise ist. Ich weiß nicht, was da dein Bauchgefühl ist.
Du sprichst es an, dass das Red Bull Mehrheitseigner ist von Red Bull Boransgrohe. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was die an sich haben, ne? Wenn irgendwie ein Sponsoring gut läuft, dass sie es dann auch gerne kontrollieren wollen, auch in anderen Sportarten. Das heißt, von daher, vielleicht ist das der Pfad oder die Richtung, in die es weist. Aber erstmal sehe ich das auch als ein separates Ding, zumal FDJ ja zum Beispiel auch als Sponsor bei den Männern schon groß mit drin ist. Ich glaube auch, dass das erstmal zwei völlig separate Dinge sind, aber nur mit der Zeit werden wir dann wissen, ob dann Red Bull bei beiden so groß einsteigt und dann sagt, na gut, wenn wir jetzt schon zwei Radteams haben, dann machen wir eben eins draus. Ich finde es immer charmant, wenn tatsächlich wenn das funktioniert, also wenn man dann ein Team hat, wo man merkt, okay, das ist nicht nur, dass ein Sponsor gerne in beiden Sportarten vertreten sein möchte oder in beiden Klassen vertreten sein möchte, sondern wie zum Beispiel bei EF hat man das Gefühl, die präsentieren ihre Teams dann auch gemeinsam, die machen auch gemeinsame Sachen. Das finde ich dann immer sehr schön, wenn die Sachen so völlig separat existieren, dann kann man auch unterschiedliche Sponsoren und unterschiedliche Namen machen, finde ich.
Ja, ich meine, FDJ hat ja nun mal auch ein Männerteam, also es wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach, das da jetzt rauszulösen aus dieser Struktur. Ja, deshalb, ich würde auch sagen, abwarten. Erstmal sind es ja auch nur Gerüchte, soll wohl Richtung Tour de France der Frauen dann ein Thema werden. Wie gesagt, Bollerings Vertrag wäre natürlich für FDJ auch wichtig. Die haben richtig reingebuttert in den letzten Jahren, haben mit Franzi Koch ja jetzt auch die deutsche Meisterin in den eigenen Reihen, aber Juliette Berthet kam dazu, Elise Chabé ist dabei. Also das ist ein sehr breit aufgestelltes Team, was auch finanzielle Mittel braucht. Wir wissen, wie schnelllebig der Radsport ist, auch durch seine Sponsorengelder, von denen er sehr abhängig ist. Das heißt, ausschließen würde ich nichts, aber es ist erstmal der erste Schritt rein in den Frauenradsport. Und dann gibt's noch die Vorschau auf die kommende Woche. Ah nee, ich wollte noch was einschieben. Die Wheel Divas Berlin, ein Radsportverein, der jetzt Kontinentalteam bei den Frauen ist. Da habe ich die CEO interviewt. Da könnt ihr gerne mal auf meinem Blog reinlesen. Ich plug das jetzt hier einfach immer ganz schamlos. Die haben heute ihr erstes UCI-Podium eingefahren. Freut mich persönlich natürlich sehr und ist auch immer spannend, wenn so deutsche Teams da in den unteren Klassen unterwegs sind. Da haben wir immer auch ein Auge drauf. Und in der nächsten Woche, da gibt es auch so einiges an Radsport, auf das wir ein Auge haben. Es ist die volle Woche mit Paris-Nizza, wo es Vingegaard gegen Ayuso gibt und Tirreno Adriatico mit Isaac Del Toro, Van der Poel, Van Aert, Jonathan Milan, Primoz Roglic, Giulio Pellizzari. Also da sind richtig viele große Namen dabei. Gravel-Spektakel, haltet euch mal den Dienstag frei oder guckt das Relive, denn da gibt es einen Schlussanstieg mit Gravel. Das stelle ich mir auch ganz unterhaltsam vor, da so als Highlight. Ansonsten Paris-Nizza eher so die bergige Rundfahrt und Tirreno Adriatico etwas leichter, ein bisschen punchiger, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer zum Zuschauen als in den letzten Jahren. Dann gibt es bei den Frauen GP Uttingen und die Trofeo Binder. 2 Eintagesrennen, 1 in Belgien, 1 in Italien. Und dann gibt es ja für die richtigen Connoisseure, wie ich es einer bin, die Tour de Taiwan ab Sonntag und einige Punkt-2-Rennen. Die Istrian Spring Trophy zum Beispiel, wo wir mal auf die neue Generation so ein bisschen Auge drauf haben können, wer sich da schon hervortut. Das sind so die ersten Rennen, wo dann die Devo-Teams im Einsatz sein werden. Haben wir einen Blick drauf, wenn da irgendwas Spannendes passiert. Und ansonsten soll es das wieder gewesen sein. Die dritte Ausgabe der neu aufgelegten Radio-Tour-Geschichte, die ist jetzt hiermit auch geschafft. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken irgendwie eure Gedanken zu Rennen, eure Fragen zukommen lasst. Das binden wir sehr gerne ein. Blue Sky und Instagram habe ich euch mal verlinkt. Auf Instagram bin ich auch ein bisschen aktiver, um da so ein paar Kurzform-Videos zu machen. Die könnt ihr euch auch gerne angucken. Ansonsten hilft es uns sehr, wenn ihr uns bewertet bei der Podcast-App eurer Wahl mit 5 Sternen natürlich gerne. Weniger dürft ihr natürlich auch, aber dann gerne auch mit konstruktiver Kritik. Die könnt ihr uns auch per E-Mail zukommen lassen. Auch das in den Shownotes verlinkt und das soll es gewesen sein. Nächsten Sonntag geht es in alter Frische weiter und ich bedanke mich wieder bei dir, Bent, für die kurzweilige Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben.
Ja, danke dir. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche. Es wird wieder viel zu besprechen geben. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Das bin ich auch. Und damit war's das für diese Folge. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu Radio Tour. Empfehlt es euren Freunden, euren Kollegen, wem auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.